Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge von Hört mich jemand? Und zu Gast bei mir ist heute Oros, aka Aras.
Yes.
Willkommen, danke, dass
Dankeschön.
Du hier bist.
Danke fürs Haben.
Ja, sehr gerne. Wir sprechen über das Thema Mental Health. Mhm. Wie sind wir darauf gekommen? Und zwar, irgendwie haben wir beide gleichzeitig angefangen darüber zu reden und zu sagen, ich setze mich gerade mit dem Thema auseinander, hast du Bock auf eine Folge?
Mhm, genau.
Das kam so gleichzeitig.
Ja,
und nur damit ihr Bescheid wisst, die Folge kommt so am 14. raus, aber wir nehmen die schon vorher auf und wir wollten die auch schon sehr, sehr lange vorher aufnehmen, aber wir haben es nicht hinbekommen.
Irgendwas ist immer dazwischen gekommen.
So sehr.
Aber es hat geklappt.
Da wurden zwischendurch auch mal Leute gekündigt und so.
Leute wurden gefeuert.
Aber jetzt sitzen wir hier und ich freue mich übertrieben, dass wir über das Thema sprechen. Man muss dazu sagen, wir sind beide keine Experten, aber es liegt uns am Herzen, Awareness zu schaffen. Wir haben Freunde, Bekannte, vielleicht auch selbst so ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dem Thema und Psyche und Depression, Burnout und dem Ganzen. Deswegen, it's gotta happen.
Safe. Finde ich sehr, sehr wichtig, das Thema. Danke nochmal fürs Haben. Und ich weiß nicht genau, wie der Kontakt entstanden ist, aber ich habe gesehen, dass du Podcasts machst und auch über gesellschaftliche Themen redest. Und Mental Health und Depressionen und all diese Geschichten sind auf jeden Fall etwas, was ich sehr wichtig finde, dass man darüber spricht, aber auch sehr interessant. Also allgemein, wie die Psyche des Menschen funktioniert. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute darüber reden.
Auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr. Was passiert, Leute? Also wir sprechen auf jeden Fall über Depressionen. Wir haben eine Statistik für euch. Wir sprechen aber auch über Social Media und Depressionen. Da haben wir auch eine Studie zu gefunden. Wir gehen ein bisschen auf Suizid ein durch Depression. Einfach, weil genau heute bzw. gestern sind die News zu Kasia Lehnhardt gekommen, die leider gestorben ist, die hat Suizid begangen und das geht wohl einher mit Depressionen bei ihr, ging das wohl einher. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, das ist kein Einzelfall, dass sowas passiert. Deshalb haben wir dazu auch was rausgesucht und Oros hat auch eine persönliche Geschichte mitgebracht von einem Freund. Das heißt, wir werden viel lernen, was immer
hoffentlich
Sinn der Sache ist. Bevor wir aber ins Thema gehen, wollen wir natürlich wissen, wer du bist. Mhm. Du bist Musiker, Songwriter, Producer.
Ja, fast.
Sag's lieber selbst.
Yes, also ich bin first and foremost bin ich Rapper, auch wenn das sich komisch anhört, so, aber ich bin leidenschaftlicher Rapper. Ich rappe schon seit ich 14 oder 15 bin. Dazu sind dann Sachen gekommen wie Songwriter und auch Producen bin ich jetzt auch langsam dran, dass ich mich da ein bisschen mehr ausprobiere. Ich versuche so überall irgendwie so ein bisschen mitzumachen, ob es jetzt auch Moderationen sind, sind jetzt auch ein paar Sachen passiert und vielleicht auch Synchronsprecher. Also es sind alles so Sachen, wo ich sage, ich möchte alles mal ausprobieren, so ich lege mich gar nicht zu sehr fest. Aber ich würde sagen, ganz oben auf der Liste steht Rapper. Ja,
ja, ey, Synchronsprecher könntest du so machen. Du hast so eine tiefe Stimme, so für Madagaskar.
Das wäre nice. Ja, genau. Sowas in die Richtung. Sowas wäre cool.
Big Mo?
Ich weiß gar nicht.
Ihr wisst bestimmt, aber ich google es auch nochmal. Cool. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du da bist. Ich habe mir auch ein paar von deinen Raps natürlich angehört. Und die Sache, die ich halt an dir sehr cool fand, war oder sind die Lyrics. Also, dass da Bedeutung ist hinter dem, was du rappst. Und alle, die mich kennen, wissen auch, das ist für mich immer das Wichtigste. Deswegen ist für mich alles eine Ehre.
Danke.
So, lass uns einsteigen zu überhaupt so ein bisschen warum. Und zwar, ich finde, das Thema Mental Health wird nicht genug ernst genommen. Also ich selber nehme es auch nicht genug ernst bei mir, weil wenn ich zum Beispiel eine Wunde habe an meiner Hand, wo auch immer, und es blutet, mein Instinkt sagt mir, pflegen, mach ein Pflaster drauf, Nadja. Aber habe ich innerlich diese Wunde, mache ich meistens gar nichts. Mhm. Ich denke, das geht weg oder ich nehme es nicht ernst und pflege mich nicht, weißt du, von innen. Das ist, glaube ich, auch, weil einfach in unserer, und haben wir ein bisschen drüber gesprochen, in unserer Kultur, ich will das aber nicht verallgemeinern, sondern mehr über meine Familie reden, das ist ein absolutes No-Go, über Therapie zu sprechen. Also das einmal, weil, bist du verrückt? Warum musst du zur Therapie? Also es wird direkt gleichgestellt
mit... Da hast du schon gesagt, dieses, bist du verrückt? Das
genau.
Das ist so, warum? Ja, ja,
direkt
ja.
gleichgestellt. Und das zweite ist, niemals wirst du mit einer fremden Person über unsere familiären Dinge sprechen.
Genau,
so als wäre,
sehr privat.
Als wäre das so diese Loyalität, dieses Godfather-Mentality, dass das nicht geht. Deswegen ist das absolut das No-Go bei mir. Wie ist es bei dir?
Ich denke ähnlich. Also wenn ich jetzt meine Familie erstmal ausschließe und nur über mich selber nachdenke, ist es, glaube ich, also ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt, eine Therapie zu machen, weil natürlich das Leben nicht immer gut ist und nicht immer schön ist. Das ist normal, es gibt Höhen und Tiefen. Und es gibt natürlich Situationen, wo man einfach mit bestimmten Sachen nicht fertig wird oder sich denkt so, ey, diese Phase hält jetzt schon so lange an, irgendwas kann nicht stimmen, irgendwas ist nicht normal und irgendwie Sport bringt auch nichts und mit Freunden ausgehen bringt auch nichts und irgendwie ein Buch zu lesen bringt auch nichts. Und aber dann kommt halt irgendwie Scham auf, weil du denkst, genau das, was du gesagt hast, so, warum stimmt was nicht mit mir? Und es kann doch nicht sein, dass ich irgendwie, das, weißt du, ich bin eigentlich dieser Typ, der immer alles geregelt kriegt und auf den sich alle verlassen. Und deswegen ist es, das ist schon die erste Hürde, dass man irgendwie selbst sich von dem Gedanken löst und sagt, ey, es ist halt nichts Schlimmes. So. Es kann mir eigentlich nur helfen und im schlimmsten Fall gehe ich zur Therapie und es ist nichts für mich und es bringt mir nichts. Dann sage ich, okay, war nichts für mich. Aber diesen Schritt zu wagen, ich glaube, das fällt Leuten so schwer, weil sie einfach, wie gesagt, keine Angst oder sehr Angst davor haben, sich irgendwie auszugrenzen und sich selbst auch vielleicht auszugrenzen.
Ja.
Und das auch zu erkennen, vor allem, weil du auch gerade diese Metapher gemacht hast mit der Wunde, ist das auch überhaupt, du siehst es ja nicht. Es ist nichts Greifbares. Es ist nicht irgendwie, dass du sagst, ah, ich bin aufgestanden, ich habe ein blaues Auge, ich muss jetzt irgendwie mich darum kümmern, sondern es ist halt etwas nicht Greifbares, was in deinem Kopf oder was in deinem Wesen vorgeht. Und das macht es natürlich auch nochmal schwerer, weil so wie du das empfindest und selbst wenn du es mir erklärst, kann ich es vielleicht nicht so ganz verstehen. Ja. Und sehr kompliziertes und komplexes Thema, ja.
Und auch die Lösung dazu, also meine Schwester, falls ihr euch erinnert, sie hat ja auch darüber gesprochen, dass sie zur Therapie gegangen ist, die brauchte aber mehrere Ansätze, verschiedene Therapeuten und Therapeutinnen, aber man denkt immer, ich muss da zur Therapie, warum gibt es keine Lösung, ich bin unheilbar. Also
richtig.
Es ist so…
Auch
aber
frustrierend.
Es ist,
so,
ne? Es ist so subjektiv. Ich finde auch, man kann es, ich habe zwar hier eine Definition zu Depression, aber ich lese mir das durch und denke mir so, kann man das auf alle Leute, ne?
Ja, ja,
das ist so schwierig. Hier steht zum Beispiel, ich will es euch trotzdem mal vorlesen, das ist eine Gemütsstörung, Depression, und das kommt einher mit Interessenlosigkeit, verminderter Antrieb, das kann ein längerer Zeitraum sein, das kann aber auch kommen, wieder gehen, es kann kurz kommen, da gibt es verschiedene Arten und Formen von Depressionen. Und es fällt einem einfach schwer, Antrieb zu finden. Also alltägliche Aufgaben und Aktivitäten kannst du irgendwie nicht mehr bewältigen.
Mhm.
Und das beeinträchtigt dich einfach komplett und alle um dich herum. Also du, es gibt auch so, das hatte ich dir auch mal geschickt, ne? Bei Amnesty, die haben so eine coole Reihe gemacht von Depression, Burnout und so weiter, dass das voll einhergeht, aber wir das nicht checken und wir nehmen es mit, bis es dann komplett eskaliert.
Ja. Es ist halt, ja, wie du gesagt hast, es ist so dieses, es hat, also jeder ist irgendwie davon betroffen, aber keiner will irgendwie betroffen sein. Und ich denke einfach, der erste Schritt ist, wenn man diese Muster erkennt, ne, und ich meine, wie du gesagt hast, man kann jetzt nicht nur von dieser Definition ausgehen und sagen, okay, der Punkt, check, sondern es kann auch nur eine Sache davon sein, oder es können auch vier Sachen davon sein, es können auch Sachen sein, die gar nicht da drin stehen. Aber das zu erkennen und dann dagegen vorgehen zu wollen, das ist halt das Wichtigste und ich glaube auch der wichtigste Schritt für jeden.
Ja. Und das Krasse ist, in Deutschland wird ja Depression auch eine Volkskrankheit genannt, weil es so häufig vorkommt. Und ich habe ja auch eine Statistik, die ist aus 2018, dass 5 von 100 Leuten depressiv sind und die sind von 18 bis 29 Jahre.
Krass.
Wo du eigentlich denkst, ich habe noch gar nichts erlebt, ich bin
ja
selbst, ne?
Ja, ja.
Ich bin selbst 27, bin so, ich glaube, ich hatte es 10-mal, so du weißt es gar nicht. Mhm. Aber viele, und ich glaube, ich setze jetzt eine These auf, okay?
Okay?
Weil das sind Anzahl von Frauen. 5 von 100. Mhm. 30 bis 39 sind 7 von 100 und es geht immer höher mit dem Alter. Nur von 70 bis 79 wird es weniger.
Okay.
Die Zahl bei Frauen. Männer haben viel weniger Depression anscheinend.
Von 100 wie viel?
2.
2.
Und es geht dann auch immer höher in Einserschritten, aber auch wieder von 70 bis 79 geht es runter. Glaubst du, ich stelle jetzt eine Frage, weil das habe ich mir so gedacht, warum? Mhm. Warum ist das so, dass Männer es weniger haben, dass die einfach weniger zur Therapie gehen oder sich oder weniger zum Arzt gehen und es weniger diagnostiziert wird?
Das ist eine interessante These. Also finde ich, ist nicht jetzt so weit hergeholt, weil
ja.
Da kann man auch nicht verallgemeinern. Ich will jetzt auch nicht sagen, jeder Typ oder jeder Mann oder was weiß ich, aber so dieses, das aufzuschieben oder sich einfach nicht drum zu kümmern.
Ja.
Ne? Also das ist, glaube ich, eher bei uns Dudes der Fall, dass wir dann einfach sagen, so, ah, ist, nee. So.
Ja, mein Vater geht nie zum Arzt. Hm. Mein Vater muss wirklich kurz vorm Tod sein, um zu sagen, okay, ich lasse mich checken.
Ja, ja.
Und deswegen, das ist halt das Ding, wir lassen uns nicht checken. Wir gehen nicht zum Arzt, wenn wir es nicht sehen. Ja. Und ich glaube, das ist halt jetzt auch während Corona, ne, das ist auch so eine Sache, wenn man sich nicht gut fühlt, ist es auch eigentlich nicht normal.
Mhm.
Und es ist eher normal, dass man sich dann behandeln lässt.
Safe, klar, macht ja auch Sinn. Also wie bei jeder Krankheit, ob es Schnupfen ist und du hast eine Symptomatik und dann gehst du zum Arzt und versuchst mit ihm herauszufinden, was man dagegen tun kann.
Ja.
Und nur der Unterschied ist halt, dass bei Krankheiten, die wirklich einfach nur Symptome zeigen, wo du ein Medikament bekommst und dann ist es halt fertig, bei Mental Health Issues ist es halt einfach so, das ist nur die halbe Miete. Du musst dann zum Beispiel ein Medikament nehmen und gleichzeitig brauchst du aber auch eine Therapie, die dir hilft, zum Beispiel vorzubeugen oder die hilft, bestimmte Muster oder Strukturen zu erkennen, damit du da rauskommen kannst oder gar nicht erst da reingerätst.
Ja.
So, das heißt, der Vergleich passt auf jeden Fall auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist halt einfach, das ist einfach viel komplexer, als wenn man einfach, ich gehe jetzt zum Arzt, ach, sie haben das und das, ah, okay, ich bin depressiv, okay, gut, was muss ich jetzt machen?
Zwei
Zitronen am Tag mehr essen, alles klar, fertig. So funktioniert es halt leider nicht.
Du hast ja eine Story mitgebracht. Ich wollte erstmal so ein bisschen auf die Definition eingehen, bevor wir zu Social Media kommen. Würde ich voll gerne hören, was hast du für uns mitgebracht von deinem Kumpel? Erstmal auch ganz lieben Dank überhaupt, dass du das mit uns teilst. Let's go.
Ich mit den großen Augen, wie du mich anguckst.
Ich habe
in den Staaten gelebt 4 Jahre und ich habe da jemanden kennengelernt in einem Kunstkurs am College und ich bin super mit dem klargekommen und er hat im Unterricht hat er immer Pillen genommen, immer auch zu einer bestimmten Zeit immer. Und ich bin ein neugieriger Mensch und ich gehe auch gerne auf Leute zu und ich habe ihn einfach gefragt. Ne? Hätte ja alles Mögliche sein können. Und er war dann aber auch super offen und hat gesagt, dass er es gegen seine Anxieties nimmt. Also er ist halt jemand gewesen, der sehr schlecht vor Leuten sprechen konnte. Und bei ihm war es so, wir haben uns dann halt auch in den Pausen dann öfter unterhalten und wir haben uns auch privat dann getroffen. Er ist auch wirklich ein guter Kumpel geworden. Und er wurde irgendwann mit Schizophrenie diagnostiziert und das wurde ausgelöst durch Skiffen. Also er hat halt sehr, sehr viel Gras konsumiert und es war dann quasi eine Psychose und daraus hat sich dann diese Schizophrenie quasi gezeigt. Und ja, wir sind immer noch im Kontakt, wir reden immer noch viel, jetzt in letzter Zeit sogar wieder mehr, auch gerade wegen dieser ganzen Corona-Geschichte, einfach man merkt, selbst ich merke es bei mir selbst, einfach wie es irgendwann einfach drückt auf die Psyche. Ne? Du hast nicht mehr die sozialen Kontakte, die du normalerweise hast, du hast nicht mehr die Freiheiten, die du hast und das geht dir halt einfach irgendwann an die Niere. Und ja, bei ihm ist es halt ein langwieriger Prozess, das geht jetzt schon, also ich war, wann war ich in Amerika? 2007, 8, 9, so um die Zeit und das begleitet einen halt, ne? Das sein ganzes Leben lang und da sind dann halt, ist nicht nur er involviert, sondern auch seine Familie ist mit involviert, Freunde sind mit involviert, Arbeit, also alles, was deine Struktur oder dein Leben ist, wird davon beeinflusst. Und am Anfang war es so, dass er halt in Denial war und gesagt hat, nee, so mit mir ist alles okay. Und nur weil das jetzt ein Arzt sagt, wo ich auch sagen muss, ich habe seine Standpunkte immer verstanden. Es war für mich nie, dass ich gesagt habe, so, ah, du wehrst dich jetzt nur dagegen, sondern es gibt leider auch Situationen, wo du zu einem Arzt gehst und der dir einfach eine falsche Diagnose gibt. Mhm. Also auch, was weiß ich, sei es irgendeine Sportverletzung oder so, dass die einfach sagen, oh, das ist jetzt ein Bänderriss, aber eigentlich ist es was ganz anderes. Ja. Deswegen kann ich verstehen, dass er da ein bisschen in Denial war oder auch frustriert war, dass er irgendwie das, was wir vorhin besprochen haben, nicht so, okay, du musst jetzt das machen und dann ist es fertig. Mhm. Genau, und ja, also bei ihm war es halt so, dass sich das über Jahre gezogen hat, dass er Medikamente verschrieben bekommen hat, sie am Anfang auch genommen hat, dann kurze Zeit abgesetzt hat, weil er das Gefühl hatte, es geht ihm besser. Das hat er dann auch ohne dass er es mit dem Arzt abgesprochen hat. Und das sind halt alles so Sachen. Also ich finde, es ist so schwierig, auch bei ihm, und ich kenne ihn jetzt gut, aber du kannst nicht sagen, die eine oder die andere Seite hat recht. Also ja. es ist sehr, 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 sehr kompliziert.
Weißt du, wie er gemerkt hat, dass er irgendwie zum Arzt muss? Also was für Verhaltensmuster und wie ist er darauf gekommen zu sagen, okay, ich gehe zum Arzt? Mhm.
Das war eigentlich durch die Familie, weil du das selbst, wenn du in so einer Phase bist, gar nicht mitbekommst. Also so wie ich das verstanden habe, wechselt sich das ab. Du hast depressive Phasen, die sehr, sehr depressiv sind und du verbuddelst dich. Entschuldigung. Und du hast Phasen, wo du sehr euphorisch bist und selbst überschätzt und auch teilweise Wahnvorstellungen hast, aber halt irgendwie, alles halt irgendwie, nichts ist unmachbar und du gibst dein ganzes Geld aus und also sehr, sehr abwechselnde Bilder quasi. Und in diesen Phasen hat das die Familie halt gemerkt, so irgendwas stimmt nicht. Also der schläft immer nur 3 Stunden, aber hat die ganze Zeit Energie und ist hier unterwegs und ist da unterwegs und Konto ist irgendwie überzogen und was weiß ich, also so solche Sachen. Und das zeigt sich dann halt einfach. Ne? Irgendwann über die Jahre wissen sie, wie man sich darauf einstellt und was quasi die Warnzeichen dafür sind.
Ja.
Und beim ersten Mal war es halt, wie gesagt, dass sie erstmal dachten, dass er einfach nur irgendwie Pilze genommen hat oder irgendwie auf Droge war oder sonst was. Hm. Aber es war halt einfach diese erste Phase, die sich gezeigt hat. Und genau, und dann wurde das diagnostiziert beim ersten Arzt.
Das ist aber so krass, dass du das auch sagst mit Ärzten. Das war ja bei meiner Schwester genauso. Man konnte es nicht sehen.
Richtig.
Warum?
Richtig.
Und dann waren die so, ja, hast du Drogen genommen? Was hast du gemacht? Und dann so, nein, das sind so. Und durch diese Tests auch Langzeit-EKGs und Schlaflos-EKGs und so weiter. Das ist bestimmt falsch, was ich gerade gesagt habe. Es tut mir leid. Aber die haben es nicht gesehen. Und die waren so, entweder du lügst oder du nimmst Drogen. Und deswegen kommt das. Deswegen, ich verstehe das voll, dass man sagt, oder auch diese Angst, was ist, wenn wirklich was nicht stimmt?
Mhm.
Und ich will das gar nicht hören.
Ich will das gar nicht hören, genau. Ich glaube, das ist ein sehr riesiger Teil, aber auch, was du gesagt hast, dass du teilweise einfach den falschen Arzt vor dir sitzen hast.
Ja.
Und das ist auch gar nicht jetzt, ich will damit jetzt gar nicht irgendwen schmälern oder dissen oder sonst was, aber es ist halt, manchmal hast du halt einfach nicht den richtigen Arzt vor dir, der dir nicht die richtigen Antworten gibt. Und nicht, weil er dir nicht helfen möchte, aber weil er einfach denkt, ey, hier kommen 10 Leute pro Tag rein und sagen wir mal, die Hälfte davon, das ist irgendwie nicht so, wie er das denkt. Und deswegen sage ich ihm jetzt einfach, geh nach Hause, trink einen Tee und alles wird gut.
Voll. Ich finde es aber auch gut, dass du das sagst, dass es auch was Normales ist, mehrere Meinungen einzuholen.
Voll, musst du.
Machen wir ja auch, wenn wir ein Haus kaufen oder eine Wohnung mieten. Wir gucken uns mehrere Wohnungen an. Warum achten wir auf unsere Gesundheit nicht auch so sehr?
Weil es auch anstrengend ist. Stell dir mal vor, du musst jedes Mal wieder zu einem neuen Arzt und musst ihm jedes Mal wieder erklären und musst jedes Mal wieder hören. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich nicht in der Situation war, aber die Vorstellung hört sich schon so frustrierend an und dass er auch dann gesagt, er war dann auch irgendwann, was er gesagt hat, so ey, so keiner kann mir sagen, was los ist.
Ja.
Und ich sage, ja, aber teilweise ist es auch vielleicht, dass du es nicht akzeptieren möchtest. Ich wollte ihm damit auch nicht zu nahe treten und das ist immer so ein heikles Thema, wenn du auch irgendwann versuchst, der Person zu sagen, aber es ist nicht nur immer die andere Seite.
Ja.
Du kannst nicht immer verlangen, dass alle anderen das so sehen wie du, sondern du musst halt auch einen Schritt weit kompromissbereit sein und sagen, okay, vielleicht habe ich leider einfach etwas, womit ich leben muss und wie kann ich das Beste daraus machen, anstatt dagegen anzukämpfen und dich halt immer wieder quasi auf Null zu setzen und immer wieder dich durch diesen Stress zu jagen.
Ja, ich habe jetzt auch letztens gelesen, dass eine Person geschrieben hat, du musst einfach durch die Trauer gehen, du musst durch die schwere Phase gehen. Und ich mir so, aber kannst du gar nicht ohne Hilfe manchmal, du kannst nicht einfach sagen, ist schon okay, es geht schon weg.
Ja, ja.
Oder ich, so meine Ängste betrachten. So zum Beispiel, wenn du eine Phobie hast, okay, ich nehme eine Spinne in die Hand, dann geht es mir gut. So, yeah, das ist nicht immer so. Also du kannst, oder Flugangst, also okay, ich fliege jetzt und dann I get over it. Und dann, genau.
Nee,
es
so
gibt,
geht das nicht.
So, man muss, braucht wirklich Hilfe. Voll. Und das ist wirklich mit Therapie. Und das Ding ist, ich weiß gar nicht, was in einer Therapie passiert. Ne? Ich weiß gar nicht, was wird aufgeschrieben. Und da will ich euch auch einen Tipp geben und auch uns einen Tipp geben. Da hat Miriam Davutwandi, sie hat einen Podcast, der heißt Danke gut. Mhm. Und da hat sie genau eine Folge, wo sie bespricht mit einer Therapeutin, ist es, was wird über eigentlich aufgeschrieben? So wie man sieht immer im Fernsehen, ne? Die schreiben immer.
Du liegst
so
auf der Couch und guckst die Decke an. Ne?
So, was für Notizen werden eigentlich gemacht? Warum kommst du öfter? Warum erzählst du Geschichten und so weiter? Das wird erklärt darin. Also da wollte ich nur mal kurz drauf aufmerksam machen, wen das interessiert. Auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Musst du mir auf jeden Fall später mal.
Genau, mal genau.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass es verschiedene Therapien gibt. Ne? Es gibt ja Verhaltenstherapie oder analytische Therapie. Also so weißt du, je nachdem, ne, geht es um Traumabearbeitung oder geht es darum, eine akute, das weiß ich, aber wie genau diese Sitzungen ablaufen und was in diesen Notizblock geschrieben wird.
Ja, voll. Und so bei uns, ne, von meiner Familie oder meinen Eltern, die sind so, die schreiben unsere Geheimnisse auf und dann wird es irgendwie.
Dann wird das verkauft.
Genau. So, aber das passiert nicht. Deswegen, ist wichtig zu sagen. So, ich will auch auf Social Media eingehen. Mhm. Und zwar habe ich eine Langzeitstudie gefunden, die werde ich auch super gerne verlinken in der Folge, die zeigt, dass Social Media und Fernsehen depressive Symptome verstärken
Safe.
Können.
Safe, zu 100%.
Bei Jugendlichen, wir wissen das schon, aber Jugendliche selbst, die checken das nicht.
Wahrscheinlich nicht aktiv, also nicht bewusst so, aber ja, 100, ja. Also würde ich jetzt zu 100% unterschreiben.
Ehrlich. Ja. Und ich sage euch mal kurz, was gemacht wurde. Also, über 4 Jahre lang wurden mehrere tausend Jugendliche gebeten, die Stunden von Social Media aufzuschreiben und von Fernsehen. Dann sollten die auch protokollieren, die haben Fragebögen ausgefüllt, was für Gemütszustände sie hatten währenddessen. Und das wurde dann verglichen miteinander. Da kam dann raus, dass die häufig Social Media nutzen, hatten vermehrt depressive Verstimmung, aber nicht wegen der Anzahl der Stunden, sondern wegen dem Content, den sie sich angeguckt haben. Und das Schlimmste war, dass sie sich besonders auf Facebook, Instagram und Co. verglichen haben mit anderen Leuten. Und das nennen die soziale Aufwärtsvergleiche. Und das hat dazu geführt, dass sie geringere Selbstwertgefühle haben. Und bei mir, mein Kopf kommt sofort, ja, natürlich.
Klar.
Ich sehe überall diese Filter und ne, diese perfekten Menschen und denke mir so, oh mein Gott, warum?
Und wenn du auf dein Entdeckenfeld gehst, wird dir auch nur der Content angezeigt, den du so geil findest.
Genau das, was du sagst, das haben die hier auch gefunden mit den Algorithmen, die dir genau das zeigen, was du dir angeguckt hast. Also du kommst nicht raus aus diesem Teufelskreis und es ist genau so sogar als, ich nenne mich jetzt mal gestandene Frau mit 27, bin manchmal so, warum sehen meine Beine nicht so aus oder mein Arsch nicht so aus, weißt du? Und dann so, dass du dir klar machst, und ich kann mir nicht vorstellen, Jugendliche zu sein in dieser Zeit mit Social Media und zu verstehen, was ist mein Körper, was ist normal. Und das wird auch einfach nicht genug gezeigt auf Social Media.
0%. Es ist ja so ein bisschen dieses Phänomen, also es passiert ja nicht nur auf Social Media, wenn man so überlegt, dieses sich zu vergleichen mit Leuten, ne? Wenn du auch mit in einem Freundeskreis sitzt und ich weiß noch, vor 2 Jahren war ich mit meinen Jungs und die dann halt so ihren Verdienst, ihren Jahresverdienst so. Und ich sitze da so und ich denke mir so, Alter, Digga, was ist los mit dir? Du wirst 30 und du hast noch nichts und die sind alle da und der eine hat sich schon eine Wohnung gekauft. Weißt du, was ich meine? Du machst das ja da schon und dann stell dir mal vor, das wird dir jeden Tag auf Instagram gezeigt.
Ja.
Es ist schon, und ich glaube, die Kids können damit halt nicht so gut umgehen, weil es einfach so normal ist. Und die sich halt auch leider daran messen oder es für die wichtig ist, wie viele Likes sie bekommen zum Beispiel oder dieses Cybermobbing auch. Ich habe noch eine Bekannte von der Freundin von meiner Mom, die Tochter, da sind wir mal in Hamburg zu Besuch gewesen und sie meinte auch so, ich kriege nicht genug Likes. Die Kids in meiner Klasse, so, die wollen nicht mit mir abhängen, weil meine Fotos, und ich saß da, ich habe fast geheult, weil ich mir dachte, ey, so ist doch scheißegal, aber das kannst du, weißt du, was ich meine, du kannst, es ist genau was, wie du vorhin meintest, von wegen, achte einfach nicht drauf, dann wird das schon. Genau. So, das ist halt nicht damit getan, sondern es muss einfach mehr darüber gesprochen werden und es muss einfach auch mehr gezeigt werden, dass die Welt einfach nicht perfekt ist so.
Ja.
Wenn du dir bei McDonald's einen Big Mac bestellst, so, dann sieht er auch nicht aus wie auf
das
der Tafel.
Das ist echt ein guter Vergleich.
Aus, hätten den Leute, zwei Leute aus 200 Meter Entfernung zusammengeschmissen. So,
so sehr.
Original.
Ich finde es aber auch voll wichtig, dass du auch das ansprichst bei Männern, weil viele sagen ja, ach, das haben nur Frauen, dass sie sich vergleichen. Das ist genauso bei Jungs. Nein. Wenn die da ihre Rollies und so zeigen auf Social Media, das ist eine Momentaufnahme. Du siehst ja gar nicht, was ist davor passiert oder ist es überhaupt von denen so.
Ja.
Ne, das ist so eine.
So ist es, genau so ist es. Auch mit Markenklamotten, alles. Und ich kann mich davon auch nicht freimachen. Ich meine, mittlerweile ist es nicht mehr so, dass ich irgendwie denke, ich wäre glücklicher, wenn ich ein geiles Auto hätte oder wenn ich irgendwie da auf über den, also an dem Punkt bin ich schon lange drüber hinweg. Aber wenn ich jetzt überlege, wie ich damals getickt habe, so klar. Wenn ich in die Schule gekommen bin und die Kids hatten Sir Benny Miles und Just Blaze an und sowas. Ich und ich hatte nicht, dann, das sind so Markenklamotten gewesen damals, so Baggies und so. Und dann habe ich dir so die Jeansjacke von meinem Vater genommen aus den 80ern und wurde halt voll ausgelacht, so weißt du. Und du dachtest aber so, ich will halt auch cool sein. Und du denkst dann halt, okay, wenn ich jetzt mir diese Marke kaufe, dann, und es ist ja dann auch leider manchmal so, dass du dann von den Kids so, ah, okay, gut, er ist jetzt alt. Kleidet sich auch wie ich oder sie kleidet sich auch wie ich. Deswegen können wir jetzt auch abhängen.
Das stimmt, das stimmt.
Und dadurch, weißt du, bleibt dieser Teufelskreis halt irgendwie behalten.
Ja, und man will diesen Leuten auch einfach näher sein und deswegen so das imitieren, was sie machen oder wie sie sich anziehen.
Voll.
Auf jeden Fall. Ich wollte dann auch noch mal über ein bisschen Burnout und nicht nur Burnout, aber auch so dieser gesellschaftliche Druck, Bildungsdruck, Karrieredruck, der irgendwie, habe ich das Gefühl, vor allem in Deutschland übertriebenst auf uns lastet. Da haben wir auch so ein bisschen geredet über Ausbildung und Studium und so weiter, dass man einfach diesen Druck hat, ich muss irgendwas machen. Voll. Und dann macht man es am Ende auch. Und es ist auch in Ordnung, bitte, ich will ganz klar machen, Bildung ist wichtig.
Sehr, sehr wichtig.
Sehr, sehr wichtig, stay in school. Aber und dieser Karrieredruck auch.
Mhm.
Zum Beispiel bei mir. Alle wissen bei mir, ich bin aus der Tech-Branche. Mhm. Und da ist ein Druck. Und dann mache ich mir auch selbst, du bist 24/7 erreichbar. Du hast einen Laptop von denen, du hast noch ein Handy dazu von denen. Am besten bezahlen die dir noch deine Handyrechnung, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass du erreichbar sein musst. Und du vergleichst dich natürlich auch auf Arbeit. Du willst gut sein, du willst Projekte gut machen, nicht gefeuert werden, ne? Also ganz
dann weißt
simple.
Du, genau, du weißt halt auch einfach, wie auswechselbar du bist. Und
richtig.
Das ist halt auch so, macht einfach Angst.
Richtig.
Ja.
Und da unterschätzt man auch voll, was für einen Stress man sich selbst macht. Alleine so eine oder zwei schlaflose Nächte, wie schlimm das ist für den Körper. Und deswegen finde ich es wichtig, das auch anzusprechen, dass Burnout is real. Also,
for real, ja.
Hast du da auch Erfahrungen oder?
Ich habe auf jeden Fall Leute im Freundeskreis, die das halt auch hatten oder auch Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die einfach gesagt haben, also all die Punkte, die du gerade angesprochen hast, ne, die einfach gesagt haben so, ey, ich komme nicht klar, ich komme auf die Arbeit und habe das Gefühl, ich muss irgendwie dem gerecht werden und dem gerecht werden und selbst wenn ich irgendwie 5 Minuten zu spät vor meiner Pause wiederkomme, habe ich das Gefühl, alle hassen mich und also so diese ganzen Sachen, dann auch familiärer Druck natürlich kommt dann auch, ne? Dass es dann halt einfach heißt, so ja, du bist jetzt so und so alt und du hast immer noch nicht das und das und wäre ich damals so gewesen, so dann hätte man mich geköpft und keine Ahnung, also so klar, auf der einen Seite ist es von außen, aber da auch wieder. Ne? Man muss auch einfach lernen, sich davor zu schützen und auch Grenzen zu ziehen. Weißt du, so genauso wie du auswechselbar bist für einen Job, kannst du auch deinen Job auswechseln und einfach sagen, ey, weißt du was, scheiß auf euch, ich gehe woanders hin. Und selbst wenn es erstmal für 2 Wochen ist, dass ich im Supermarkt arbeite, bis ich was Richtiges finde, aber es ist mir wert, dass ich irgendwo bin und ich meine, ich verstehe es, ich habe Miete zu zahlen, ich muss das machen. Wenn ich den Job jetzt kündige, dann wird es voll stressig und was weiß ich. Aber auf der anderen Seite so habe ich Bock, mich jedes Mal so zu fühlen, wenn ich auf Arbeit gehe.
Ja.
So, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Und so, ich sage jetzt auch nicht, Leute, schmeißt euren Job morgen so, aber wenn es euch schlecht geht und ihr darunter leidet, dann sucht Alternativen. Und wenn es übergangsweise nicht die beste Alternative ist, aber ihr erstmal aus diesem Umfeld rauskommt, so, dann ist es auf jeden Fall nichts Verkehrtes.
Ja, ich hatte das genauso. Ich habe einen Job gehabt, den ich überhaupt nicht leiden konnte.
Hm.
Ich bin wirklich morgens aufgestanden und war so, oh mein Gott, was denke ich mir für eine Ausrede aus, dass ich
damit
nicht kommen kann.
Ja, voll.
Und da habe ich so, das ist nicht wert. Ey, ich zahle so viele Steuern und so wie, dann hole ich mir jetzt einfach mal Arbeitslosengeld. Weißt du, so, ich habe es echt beantragt. Ich war so, ich habe keinen Shame, das zu machen.
Okay,
am Ende habe ich es dann nicht, ich habe einen Job gefunden, Leute. Aber es ist, ich habe geheult ohne Ende. Ich war so, ich bin nichts wert, ich habe nichts erreicht im Leben. Ich bin 27, was soll das? Und dann vergleichst du dich einfach so, guck mal, die haben das genauso, wie du das gesagt hast.
100%ig.
Und dann ist so, es ist in Ordnung. Es ist okay auch zu sagen, ich lebe jetzt auf dem Nacken vom Staat, weil wir bezahlen genug, die nehmen uns genug aus. Und dann was zu finden, was du auch, du musst es nicht lieben. Lass uns ehrlich sein. Also ich glaube, 9-to-5-Job ist nicht immer das Geilste. Nee. Aber dass du morgens aufstehst und nicht denkst, ich will mich übergeben.
Ja, ja, safe.
Also das ist, denke ich, das Wichtigste. Und was mir zum Beispiel auch voll geholfen hat, ich würde auch super gern von dir hören, wenn du so schwere Momente hast, Rituale. So, dass ich morgens aufstehe, darauf freue ich mich schon, Kaffee zu trinken, mein Wasser zu trinken und eine Folge Netflix zu King of Queens. Ich liebe King of Queens. Ich gucke eine Folge davon.
Arthur.
So Pizza. So sehr. Und dann geht es mir schon besser. Und dann gehe ich in mein erstes Meeting rein.
Okay.
Und diese Rituale helfen mir voll, dass ich mich gut fühle. Nach der Arbeit weiß ich, ich mache jetzt eine Stunde Sport, dann mache ich mir fettes Essen, damit ich es auch wieder zunehme. Aber das hat mir voll geholfen, spazieren gehen. Meditieren, sagen voll viele, ist the shit, aber ich habe es noch nie gemacht.
Ich kann das nicht. Ich habe es mal probiert, ich bin fast durchgedreht.
Ich habe so Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch, ich kann das nicht.
Ich so, was, das sind erst 2 Minuten?
So sehr.
Oh, goddamn.
Ich kann nicht atmen, irgendwie vergesse ich zu atmen. Aber so, das hat mir voll geholfen, zum Beispiel. Was sind so Dinge, die dir helfen?
Es ist an sich nicht so jetzt eine spezifische Sache, wo ich sage, das Frühstück oder das oder jenes. Ich habe einfach gemerkt, dass ich meistens, ich weiß nicht mal, ob es depressiv ist oder aber antriebslos werde oder dass ich mich nicht gut fühle, wenn ich keinen Rhythmus habe.
Ja.
Wenn ich um 14 Uhr aufstehe, um 4 Uhr morgens pennen gehe, am nächsten Tag um 12 Uhr aufstehe und dann da und dann. Also einfach so einen Rhythmus zu haben, hilft unfassbar, wirklich. Also man lächelt das vielleicht, aber so, das ist einfach Gold wert. Ich habe es einfach gemerkt, immer wenn es mir schlecht ging oder ich gemerkt habe, ey, ich komme in so einen Trott rein, wo ich zu viel penne oder ich fühle mich nicht gut oder sonst was, habe ich angefangen, einfach wieder mir einen Rhythmus aufzubauen. Und das ist halt mir jetzt auch in Berlin erst so richtig krass aufgefallen, weil ich habe ja kein 9-to-5, weißt du? Ich habe dann halt mal auch Tage, wo ich 10 Tage hintereinander jeden Tag im Studio bin, 14 Stunden oder so. Und dann mal auch 2 Wochen nichts mache.
Ja.
Also nichts in Anführungsstrichen, ne? Dass ich nicht irgendwo hin muss oder dass ich nicht, natürlich sitze ich dann auch zu Hause und schreibe an Texten oder sonst was, aber ich merke dann aber auch, ich habe jetzt gerade keine Obligation, irgendwo hinzugehen, dann kann ich auch mal länger pennen oder dann kann ich auch mal länger chillen. Und das bringt mich dann aber, und das kann ich nur für mich persönlich sagen, bringt mich dann immer wieder in die Situation, dass ich mich unzufrieden und irgendwie auch lustlos und antriebslos fühle und Rhythmus.
Voll.
Rhythmus.
Struktur. Schlaf.
Schlaf, mega wichtig. Ey. Nicht zu viel und nicht zu wenig.
Wirklich.
Zu viel ist auch nicht gut.
Dann stehe ich nie auf.
Nee. Dann bist du auch den ganzen Tag müde.
Das stimmt. Ja. Früher, ich weiß auch gar nicht, wie wir das geschafft haben, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber so voll lange wach bleiben oder feiern gehen und dann bist du, ja, ich schlafe 3 Stunden.
3 Stunden und back. Und dann das wiederholen so noch 3 Tage danach.
Niemals. Ich war mal auf Mallorca. So.
Jetzt ist so, genau, man überlegt so zweimal, trinke ich heute?
Oh mein Gott.
Was habe ich die nächsten Tage so, what's going on? Ach, nichts Wichtiges? Ja, okay, let's go. Wenn du aber 2 Tage später sogar noch was hast, denkst du, ah, nee, das ist es nicht wert.
Ey, dann weißt du, das ist over, dass du wirklich denkst, oh Gott, ich habe in 5 Tagen eine Präsentation und ich kann heute nicht trinken. Ja,
habe ich Elektrolyte in meinem Apothekenschrank? Nein, habe ich nicht. Nein, dann trinke ich nicht.
So sehr, Vitamine, alles. Ich finde das sowieso voll wichtig, was man zu sich nimmt. Ernährung hat mir auch voll geholfen, dass ich mich besser fühle mental. Wirklich.
Voll. Ist auch so. 100 Pro.
So Obst und Gemüse. Meine Mutter ist die Geilste. Ich meinte zu ihr, Mama, ich habe mir Vitamine gekauft, damit ich mich gesünder fühle. Und sie so, was willst du damit? Koch dir was Anständiges
zu essen.
Ja. So richtige Mütter, ne? Die sind so, isst ein bisschen Basilikum und dann geht's dir wieder gut.
Ja, genau.
Basilikum? Ist das richtig? Ja.
Auch, ja.
Safe. Ich habe gerade an Pesto gedacht.
Bei uns war es, Basilikum. Ich glaube, Basilikum ist auch in Pesto.
Ja.
Ist einfach ein bisschen Pesto, dann geht's dir wieder gut. Kann auch helfen, klar.
Ja.
Mal so ein Home-Cooked Meal wieder essen, bringt, also macht auf jeden Fall auch was.
Voll, auf jeden Fall. So, ich habe noch ein letztes Thema, was wir besprechen. Und zwar ist das genau wegen den News, die jetzt rausgekommen sind. Und zwar nennt sich das Suizidalität.
Mhm.
Ist das Nomen.
Suizidalität.
Ja.
Alles richtig.
Ja. Und deswegen, da will ich ganz klar sagen, das, was passiert ist hier in Berlin, das ist kein Einzelfall. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass hier habe ich gefunden, dass die Häufigkeit in Deutschland sterben jährlich circa 10.000 Menschen an Suizid. Und das sind mehr Menschen, die als im Verkehr. Mhm. Im Verkehr sind es 3.500, durch Drogen sind es 1.200 und durch AIDS sind es 400.
Heftig.
Und das heißt, 15 bis 20 Mal so hoch sind sogar Suizidversuche.
Crazy.
Das heißt, das ist noch natürlich viel höher. Mhm. Dann steht hier, 2 von 3 Suiziden werden von Männern verübt. Und
2 von 3?
Genau. Und junge Frauen sind am meisten gefährdet bei Suizidversuchen, steht hier. Und das finde ich wichtig, dass man diesen Vergleich sieht, wie krass das eigentlich ist. Und hier steht, dass die Ursachen sind meistens psychiatrische Erkrankungen.
Mhm.
Am häufigsten, über 50% sind es Depressionen.
Depression, ja.
Und das ist genau das, worüber wir gerade geredet haben.
Dass da so eine riesige Gap ist, hätte ich aber nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass Drogen und Alkohol und so Suchtsachen, dass das auf jeden Fall da mit in der gleichen, also die gleichen Zahlen, aber das ist heftig.
Ja.
Das ist heftig.
Und was ich halt voll krass finde, ich finde es zwar gut, dass jetzt auf Social Media darüber gesprochen wird und die Leute sagen, hört auf zu mobben und Cybermobbing, aber warum kommt ihr jetzt damit an? Warum jetzt und nicht vorher, wenn ihr wusstet, die Person hatte Probleme?
Weil es jetzt aktuell ist. Also weil jetzt jeder darüber spricht und deswegen müssen wir jetzt Awareness schaffen. Obwohl es halt etwas, wie du gesagt hast, das ist kein Einzelfall, wie du auch die Statistiken gerade vorgelesen hast. Aber es ist halt leider dieses, auch wieder so ein Social-Media-Phänomen. Ich will es nicht als Bandwagon betiteln und ich will auch nicht sagen, dass die Leute, die sich dazu äußern, jetzt irgendwie eine Wave mitreiten. Überhaupt nicht. Ich finde gut, dass Leute das auch reposten und darüber reden. Egal welches Thema, also jedes Thema, was wichtig ist. Aber dass es natürlich immer nur dann zum Vorschein kommt, wenn es irgendwie auf deinem Feed auftaucht.
Ja.
So, wenn es dir irgendwie ein Kumpel erzählt oder so, dann setzt du dich, glaube ich, weniger damit auseinander, als wenn es irgendein Celebrity ist.
Ja.
Und das will ich auch gar nicht schmälern. Es ist egal, ob jemand bekannt ist oder nicht, aber es ist halt schade, dass es dann eher zum Vorschein kommt und dann eher zum Thema wird, als, ja,
genau,
als sonst.
Genau, und das ist das Ding, dass es nur so kurzlebig zum Thema ist. Es hört nicht auf nach einer Woche,
nee.
So, das geht weiter. Und das ist immer das Ding, dass ich finde, wenn wir, sagen wir sogar bei einem Trend mitmachen und Awareness schaffen, was ja auch immer gut ist, aber wir müssen das regelmäßig machen und auch um uns herum darauf achten, bevor ich einen Kommentar schreibe irgendwo auf Social Media, was ich uncool finde, überleg mal, hilft es der Person, lernt die was davon, gebe ich der Person eine Lösung dazu oder mache ich die einfach nur fertig?
Ich frage mich auch ganz oft, was bei der Person, also wo dieser Impuls herkommt, das dann zu sagen. Also wird das irgendwie was bewegen? Glaubst du, dass es wichtig ist jetzt, dass du deine Meinung dazu gibst? Ich, keine Ahnung, ich finde es manchmal ein bisschen makaber, dass Leute gerade auch bei solchen Themen. Und in dem Fall war es ja zum Beispiel was sehr Persönliches, weißt du, es ist zwischen zwei Menschen was gewesen, wo du von außen gar nicht sagen kannst, was jetzt war oder was nicht war. Und selbst wenn du es wüsstest, so, wer hat dich gefragt? Also, also keine Ahnung.
Und selbst wenn du es wüsstest, du bist trotzdem nicht die Person. Du weißt trotzdem nicht, was die Person durchmacht, was da passiert ist. Deshalb dieses sich einmischen und auch drauf springen, eine Person kritisiert den, okay, lass uns alle drauf springen und da auch nochmal was draufhauen, anstatt vielleicht eine Lösung vorzuschlagen oder DM, schreib dir so eine Nachricht und sag, ey, das fand ich nicht so cool.
Ja.
Selbst wenn es ein Celebrity ist, keine Ahnung, schreib, wenn du es loswerden willst, schreib eine Nachricht und sag, das und das finde ich nicht so cool, weil ich das und das erlebt habe, aber nicht dieses sinnlose, lass uns haten.
Aber wenn es eine Sache gibt, die immer funktioniert hat in der Geschichte der Menschheit, ist es, Leute zu spalten und irgendwie die gegeneinander, also nicht aufzuhetzen im Sinne von Dingen, aber du musst dich für eine Sache entscheiden. Entweder du bist Team A oder du bist Team B und alle in Team A sind scheiße oder alle in Team B sind scheiße. Anstatt zu sagen so, ey, okay, vielleicht komme ich nicht damit klar, was du denkst oder was du sagst oder sonst was, so, aber ich habe auch nicht deine Biografie und ich bin auch nicht so aufgewachsen wie du, deswegen verstehe ich das vielleicht nicht so. Das ist meine Meinung, aber ich muss dir meine jetzt auch nicht aufdrücken. Wir können uns gerne unterhalten, aber das ist halt immer schon so gewesen. So. Immer, nee, aber er hat recht gehabt, weil das und das und das. Aber nee, er hat recht gehabt, weil das, also so, weird.
Ja, ich finde es gut, eine Meinung zu Dingen zu haben und sich auch zu positionieren, aber dieses sinnlose Bashing, das ist so, vor allem bei Leuten, die es eigentlich nicht, also die ein Leben führen, genauso wie du, und die Kinder haben und die, so darüber hat man, der überlegt gar nicht, das sind Menschen hinter diesen Accounts, die das lesen.
Es ist natürlich leider auch ein bisschen dieses, wenn du Person der Öffentlichkeit bist, dass es dann natürlich einfacher ist, dass du bombardiert wirst mit irgendwas. Ja. Es ist leider so. So, ich will jetzt nicht sagen, du hast dich dafür entschieden, deswegen passiert das. Das ist auch Schwachsinn, aber natürlich, umso größer deine Plattform, umso mehr gibt es auch natürlich Leute, die sich auf dieser Plattform austoben und die ihren Senf dazugeben.
Ja.
Aber ja, wie du gesagt hast, du hast es vorhin kurz angerissen, so dieses, was kann man tun und was sollte man, also anstatt, dass ich jetzt irgendwie auf Instagram gehe und da einen Kommentar loslasse und der da in irgendeinem Kommentar mehr untergeht, so, dann gucke ich lieber links und rechts von mir und gucke, wie geht's in meiner Familie, wie geht's denn meinen Freunden, wie geht's denn meinen Arbeitskollegen, was auch immer. Du wirst schon irgendwo sehen, dass es vielleicht eigentlich gut ist. Oder du kannst auch einfach fragen.
Ja.
Und das ist auch, damit ist auf jeden Fall jedem mehr geholfen, als wenn du ja einfach entweder der Sache gegenüber ignorant eingestellt bist oder dass du halt, wie gesagt, dein Rant da irgendwie auf Social Media betreibst und niemanden was damit bringst.
Genau, das finde ich sehr gut, dass du das sagst und dass man überlegt, das ist ja auch sicher auf Arbeit so, ne? In einem Videocall fällt es mir leichter, Kritik zu äußern oder irgendwie oder in einer E-Mail, als wenn ich die Person in einem Meeting sehe, ne? Das ist so diese Feigheit in uns.
Voll.
Dass wir das nicht machen. Und dann über Social Media, wenn du die Person nicht mal kennst und nur ein paar Fotos siehst, bist du so, okay, let's go.
Im besten Fall noch von einem Fake-Account, der nicht
noch besser,
so
voll. Und da muss man sich voll im Klaren sein, das sind Menschen, die dahinter sind, außer wenn es irgendwelche Bots sind. Ich weiß gar nicht, sind hinter Bots auch Menschen?
Nee, Bots sind programmierte, programmierte Profile.
Also ist irgendein Computertyp dahinter.
Genau.
Genau. Also du hast schon ein bisschen angesprochen, was man machen kann. Bevor wir, die Folge ist schon fast vorbei.
Schade.
Ich habe hier von Amnesty auch ein paar Dinge, wie man helfen kann anderen Leuten. Wenn du merkst, eine Person, da geht es nicht so gut und die struggelt, da gibt es das, was du gesagt hast, eine Konversation beginnen. Also miteinander sprechen, das macht schon viel. Hör auf, Vergleiche zu ziehen. Das finde ich voll wichtig.
Mega wichtiger
dieses
Punkt.
Wenn du mir erzählst, oh Nadja, ey, ich habe voll schlecht geschlafen, und ich sage, ja, ich auch. Weißt du, ich meine so, oder ey, ich habe, ich leide unter dem, ja, ich auch voll.
Ich auch voll, ja,
sondern
ja,
du sagst, okay, erzähl mir darüber. Ich finde, das machen voll selten Leute, dass sie wirklich dir zuhören und dann sagen, erzähl's mir und nicht direkt diesen Urge haben zu sagen.
Aber mir geht's auch
genau.
Schlecht.
Genau.
Ja, ich weiß, was du meinst. Man muss auch glaube ich, auch auf der anderen Seite auch drauf aufpassen, dass man
sich selbst nicht verliert.
Genau, also ich habe nämlich auch einen Kumpel, der ist super, super lieber Typ und der nimmt immer alle Probleme an und zerbricht sich über und dann bleibt er selbst irgendwann auf der Strecke und will dann auch gar nicht irgendwie was sagen und da muss man auf jeden Fall auch auf sich selbst achten.
Stimmt eigentlich. Ich finde es auch irgendwie, wo hört man auf? Weiß ich nicht, wie kann man jemandem helfen, für jemanden da sein?
Ohne dass es für eins selbst zu viel wird. Das ist, wie gesagt, so
noch
kompliziert.
Eine Folge.
Ja, safe. Wir kommen auf jeden Fall nochmal zurück, Leute. Teil 2.
Genau, auf jeden Fall.
In die Kommentare, bitte.
Nur Nettes, Leute. Spaß, ihr könnt auch ein bisschen dissen. Hier steht, über Mental Health sich informieren. Also es gibt genauso, wie wir das gemacht haben. Wir haben ein bisschen Recherche betrieben. Es geht auf jeden Fall noch viel mehr, dass man sich darüber informiert. Und dann steht hier noch, kleine Gewinne feiern. Also Small Steps. Das finde ich auch voll wichtig, dass man das für sich selbst macht, finde ich.
Bist du jemand, der das kann?
Oh, ich glaube kurz und danach denke ich wieder, okay, next, was erreiche ich als nächstes?
So.
Ja.
Ich habe auch von meinen Leuten immer gehört, so, ja, warum feierst du das nicht mal so? Ja, so besonders ist es auch nicht.
Ja.
Lass weitermachen.
Glaubst du, es ist auch so ein bisschen, ich weiß, bei mir kommt es auf jeden Fall von meinen Eltern, die gesagt haben, du sollst niemals zufrieden sein mit dir selbst.
Nicht ausruhen so offen.
Ja,
bestimmt auch, klar, kann ich mir vorstellen.
Ich habe
mir ehrlich gesagt nicht so die Gedanken drüber gemacht, aber.
Folge 3. Dann steht hier praktische, Leute, ich übersetze gerade von Englisch auf Deutsch, praktische Unterstützung, wie zum Beispiel mal kochen gehen zusammen einkaufen gehen. Ich finde sowieso, dass so Aktivitäten voll bonden.
Übelst.
Übrigens. Das ist richtig wichtig. Und dann, dass du sie, genauso wie du das erzählt hast mit deinem Kumpel, dass du sie dazu förderst, professionelle Hilfe zu suchen. Dass man da auch nicht Angst haben sollte. Dann, dass man Isolation vermeiden sollte, also dass die Leute wirklich nicht alleine sein sollten. Immer mal checken. Ihr habt eure Handys, kannst immer mal was schreiben. Ich habe sogar Freunde, die, wenn ich nicht antworte, bei mir vor der Haustür stehen. Meine Schwester, die ist so crazy.
Ist alles okay?
Die war bei mir zu Hause und wollte die Polizei rufen.
Echt?
Weil ich 3 Stunden oder so nicht da war.
Damn.
Okay, ich glaube, ich hätte es auch gemacht. Dann anrufen, genau, und auch mal besuchen.
Voll gut. Das ist natürlich jetzt gerade nicht ganz so einfach, leider. Und das ist auch, glaube ich, warum diese Folge auch sehr, sehr wichtig ist. Ist natürlich, dieses Thema ist immer da und ist immer aktuell. Aber jetzt gerade ist es noch viel aktueller, weil einfach so viele Leute in diesen Isolationen sind, wie du gerade gesagt hast. Also
ja, voll. Und
bleibt stark, Leute.
Ja, und dass man auch gar nicht rausgehen will und sich auch denkt, ach, ich kann mir jetzt keine professionelle Hilfe suchen. Mhm. Kannst du aber.
Kannst du. Es ist jetzt gerade ein bisschen schwieriger, muss man ehrlich sagen, glaube ich. Einfach einen Platz zu bekommen, Therapieplatz.
Einen Platz zu bekommen, ja.
Genau, aber allgemein, man muss sich eigentlich nur drum kümmern. Und man muss glaube ich, auch sich selbst damit abfinden und sagen, ey, hör zu, so, das schaffe ich nicht alleine, wie du es auch am Anfang gesagt hast. So. Und es ist auch nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Wie oft holen wir uns bei irgendwelchen anderen Sachen Hilfe, Umzug oder sonst was? Ich kann man jetzt nicht 1:1 vergleichen, aber ich meine so, bei manchen Sachen fällt es uns so einfach. Und bei den Sachen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind, da fällt es uns schwer und das macht irgendwie für mich persönlich keinen Sinn.
Ja, und auch genau das und auch, dass wir zum Beispiel als Außenstehenden nochmal einen Schritt weiter gehen und sagen, ich bin da, wenn was ist. Mhm. Das finde ich auch voll wichtig. Wir zeigen gar nicht mehr so richtig Support. Wir sind so, ach, lieber nicht zu viel Emotionen zeigen.
Ja, voll, voll.
Aber das ist das Wichtigste, dass wenn du auch mal freundlich bist, diese eine Freundlichkeit oder ein Lächeln kann so viel helfen. Mhm. Deswegen, dass wir auch ein bisschen mehr um uns herum gucken, ne? Immer wieder sage ich dieses aus unserer Bubble herausgucken und darauf achten, wie es unseren Mitmenschen geht.
Mega, ja.
Das war's. Danke, dass du da warst.
Danke fürs Haben.
War's geschafft. Es war supi, es war nicht anstrengend.
nein, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich wollte sagen, schön, dass wir es geschafft haben, das meinte ich. Also, dass wir uns getroffen haben.
Schon wieder ausgerastet bin.
Zum Ende hin, es war so voll alles so peacig und dann.
Das ist richtig so, wenn ich Podcast-Gäste habe und das Mic aus, bin so, okay, verpisst du dich?
Okay, tschüss.
Spaß.
Und tschüss.
Es war sehr, sehr cool. Ich danke dir. Ich hoffe, das hat auch ein bisschen geholfen. Wie gesagt, wir sind keine professionellen Leute. Wir kennen uns nicht damit aus perfekt. Aber es war uns wichtig, auch mal einfach drüber zu sprechen.
Safe. Und auch nochmal von mir persönlich, falls sich irgendwer angesprochen fühlt oder auch mir schreiben möchte, ihr könnt mir jederzeit schreiben und dann schnacken wir ein bisschen.
Mir nicht, lass mich in Ruhe. Spaß.
Nadja natürlich auch. Ich wollte jetzt nicht für sie sprechen, aber ich wollte sagen,
doch,
das sehr, sehr
voll
gerne
cool.
Könnt ihr mir schreiben, wenn irgendwas ist.
Finde ich voll lieb, dass du das sagst. Und ebenso, ihr könnt mir auch schreiben. Okay, jetzt kommt mein Intro. Leute, ich meinte Outro. Tschüss.